Der Bundeskanzler will im Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Wenn er die verliert und somit nicht mehr die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten hat, dann soll es vorgezogene Neuwahlen geben, voraussichtlich am 23. Februar des kommenden Jahres. Welche Schritte dafür notwendig sind und wie es bis dahin im Parlament weitergeht, darüber sprechen wir mit Daniela Ludwig. Sie leitet den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung im Deutschen Bundestag. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Dankeschön.
Mal ganz konkret, in welcher Form kann der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen? Wie läuft das genau ab?
Naja, er kann sie mündlich oder schriftlich stellen und dann müssen 48 Stunden vergehen. Und nach diesen 48 Stunden kommt es dann zu einer Abstimmung im Deutschen Bundestag unter den Abgeordneten. Und diese Abstimmung erfolgt namentlich, das heißt nicht geheim, sondern tatsächlich namentlich. Dann wird ausgezählt und dann ist klar, ob er das Vertrauen weiterhin genießt oder eben nicht mehr.
Warum gibt es da zwei Termine? Warum müssen da 48 Stunden dazwischen liegen?
Nee, es muss zunächst mal ein formeller Antrag gestellt werden für den Fall, dass sowas überraschend passiert, was eher nicht der Fall ist. Aber sollte das mal überraschend oder spontan sein, dann muss natürlich das Parlament auch einen gewissen Vorlauf haben, um das vorzubereiten.
Weil es eben durchaus mit Konsequenzen auch verbunden ist.
Es geht um viel, absolut.
Voraussichtlich am 16. Dezember soll dann die Abstimmung stattfinden. Was sieht denn das Grundgesetz für den Fall vor, dass die Abgeordneten dem Bundeskanzler das Vertrauen dann entziehen? Was passiert dann?
Dann ist es zunächst mal so, dass der Bundestag bestehen bleibt, auch die Bundesregierung. Aber der Bundespräsident dann den Bundestag auflösen wird. So wird es auch vermutlich in unserem Fall sein. Es gäbe noch die
Möglichkeit. Ist das automatisch so?
Das ist nicht automatisch so, sondern der Kanzler kann das vorschlagen. Er könnte auch theoretisch zurücktreten. In unserem Fall wird es so laufen, so ist es jedenfalls vereinbart, dass er dem Bundespräsidenten dann die Auflösung des Bundestages vorschlagen wird. Und diese Auflösung des Bundestages hat dann letztlich Neuwahlen zur Folge.
Minderheitsregierung theoretisch auch weiterhin möglich?
Wäre natürlich weiterhin möglich. Wäre die dritte Variante, Auflösung, Rücktritt oder Minderheitsregierung. Das sind die Dinge, die es tatsächlich nach einer Vertrauensfrage, die nicht erfolgreich ist, in Frage kommen.
Aber da wurde ja schon im Vorfeld einiges jetzt verabredet, wie das wohl laufen soll diesmal. Wenn der Bundestag dann aufgelöst wird, wenn der Bundespräsident den Bundestag auflöst, dann muss es ja innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen geben. Da ist diesmal einiges anders, denn es gab ja 2023 die Wahlrechtsreform, die verabschiedet wurde. Da hat sich einiges geändert. Die entscheidendste Neuerung ist ja, dass der nächste Bundestag deutlich kleiner wird. Warum?
Naja, ich könnte jetzt ganz einfach sagen, weil er jetzt zu groß ist. Und ja, das ist tatsächlich der Fall. Und ich glaube, wir spüren alle zum einen, es ist der sorgfältigen Arbeit nicht unbedingt zuträglich. Die Ausschüsse sind wahnsinnig groß. Wir sind auch räumlich gar nicht auf diese hohe Zahl an Abgeordneten ausgelegt. Und wenn man ehrlich ist, so dringend braucht es auch nicht so viele, sondern wir können uns durchaus beschränken auf die 630 jetzt. Das ist durchaus richtig und das ist durch die Wahlrechtsreform tatsächlich erreicht worden. Also werden wir wieder etwas kleiner.
Passiert auch dadurch, dass eben, so wie es bisher war, sich eben auch ein bisschen was ändert, Kandidaten mit den meisten Erststimmen in einem Wahlkreis, die haben ja bisher, sind die als Direktkandidaten, sind ja direkt eingezogen in den Bundestag. Aber auch das gilt jetzt bei der künftigen Bundestagswahl nicht mehr. Warum? Wie kann das sein?
Naja, man hat tatsächlich versucht, durch die starke Fokussierung auf die Zweitstimme diese Beschränkung der Mandate hinzubekommen. Das heißt, künftig gilt die Regel, es gibt nur so viele Direktmandate, wie auch durch den Zweitstimmenanteil einer Partei abgedeckt sind. Bisher gab es ja bekanntlich nicht, so entstanden dann immer die viel zitierten Überhang. Mandate, weil eben tatsächlich jeder, der einen Wahlkreis gewonnen hat, auch eingezogen ist, egal ob seine Partei den notwendigen Zweitstimmenanteil dazu hatte oder eben nicht. Das reduziert man jetzt wieder zusammen. Das heißt, es wird jetzt auch ein Stück weit darauf ankommen, dass die Menschen verstehen, es ist tatsächlich ein ganz anderes Wahlrecht. Es kommt sehr stark auf die Zweitstimme an. Und sie müssen sich gut überlegen, ob sie Stimmensplitting künftig machen, wenn sie wollen, dass ihr Kandidat des Wahlkreises dann tatsächlich auch im Deutschen Bundestag sitzt oder eben nicht. Also es wird schon auch eine deutliche Veränderung in der Kommunikation in den nächsten Wochen geben müssen im Hinblick auf die Wählerinnen und Wähler. Und das gilt parteiübergreifend.
Aber was denken Sie, wie oft wird das vorkommen, dass wirklich Direktkandidaten, die in einem Wahlkreis die meisten Erststimmen haben, dann doch nicht einziehen? Wird das ein Ausnahmefall sein? Wird das ein Stück weit gang und gäbe sein, wenn Sie sagen, dass sich das alles jetzt komplett ändert und wir ein neues Wahlrecht haben?
Gute Frage. Wir haben ja noch keine, tatsächlich noch kein Modell. Hängt ein bisschen von der Wahlbeteiligung ab, auch in den einzelnen Wahlkreisen. Übrigens, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Wie wirkt sich das aus aufs Erst- und Zweitstimmenverhältnis? Wie viel Stimmensplitting gibt es tatsächlich de facto noch, wie ich gerade erwähnt habe? Oder wie viele Wähler sind eben bereit zu sagen, nee, dann beide Stimmen auf eine Partei, weil ich will sicher gehen, dass der Kollege XY tatsächlich auch im nächsten Bundestag sitzt. Das ist, wie gesagt, jetzt tatsächlich durchaus spannend zu sehen, wie sich's auswirken wird. Ich glaube, eine totale Ausnahme wird es tatsächlich nicht sein, sondern wir werden da schon Regionen oder auch Bundesländer erleben, wo das des Öfteren passiert.
Was denken Sie, welche Bundesländer speziell?
Naja, welche, wo tatsächlich sehr viele Direktmandate gewonnen werden, überwiegend natürlich von SPD oder CDU. Und wo wir aber einen stark zurückfallenden Zweitstimmenanteil haben. Aber wie gesagt, schwierige Prognose, weil die Parteien natürlich versuchen werden, ihren Wählerinnen und Wählern genau diese Krux zu erklären und eben zu sagen, nein, diesmal keine Leihstimmen irgendwo anders hin, weil du möchtest, dass zwei Parteien miteinander koalieren, sondern diesmal bitte beide Stimmen für eine Partei. Und das trifft natürlich die beiden großen Parteien am stärksten.
Glauben Sie, dass das so einfach gelingt? Weil das Wahlrecht in Deutschland ist ja nun durchaus nicht ein einfaches unbedingt. Aber glauben Sie, dass das jetzt in der Kürze der Zeit, wir reden hier von 2 bis 3 Monaten, auch so schnell zu vermitteln ist, dass das jetzt alles anders ist?
Es ist eine Herausforderung. Also ich glaube, man darf die Wählerinnen und Wähler nicht unterschätzen. Der ein oder andere, das spüre ich auch, wenn ich unterwegs bin, hat sich schon sehr intensiv damit beschäftigt. Ich höre sehr viele, die sagen, nee, mir ist die Repräsentanz meines Wahlkreises sehr wichtig, also weiß ich, was ich zu tun habe. Dann müssen eben beide Stimmen bei einer Partei landen, egal welche. Und vor dem Hintergrund habe ich schon den Eindruck, viele haben sich damit beschäftigt. Das hat auch viele beschäftigt, tatsächlich in die eine oder andere Richtung. Aber nochmal, es wird sehr viel auch an uns Abgeordneten und an den Parteien sein, auch entsprechend zu kommunizieren, je nachdem, wo man hin möchte, selbstverständlich. Und das ist natürlich auch von Partei zu Partei ein bisschen unterschiedlich.
Das neue Wahlrecht hat jetzt nicht nur die Wählerinnen und Wähler beschäftigt, sondern in letzter Konsequenz auch die Gerichte, das Bundesverfassungsgericht. Denn es gibt ja noch eine weitere Änderung, das ist der Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel. Die besagt ja, dass eine Partei, die mindestens 3 gewonnene Direktmandate hat, in den Bundestag einziehen kann, auch wenn sie unter der 5%-Hürde bleibt. Wie ist da der Stand? Die Linkspartei hat zuletzt davon profitiert. Ich sagte schon, das Bundesverfassungsgericht hat sich auch damit beschäftigt. Wie ist da der Stand? Was gilt jetzt?
Ja, Karlsruhe hat genau diesen Passus im neuen Wahlrecht aufgehoben und hat gesagt, die Grundmandatsklausel muss weiter gelten. Das heißt, die 3 Direktmandate sind zunächst einmal safe, werden zugeteilt und dann wird man sozusagen analog des Zweitstimmenanteils in den Deutschen Bundestag trotzdem einziehen können, auch wenn man die 5%-Hürde als Partei bundesweit nicht nimmt. Also das ist sozusagen bestehen geblieben. Alles andere hat Karlsruhe akzeptiert.
Vorerst aber auch nur wegen der Nähe zur jetzigen Wahl, ne?
So, vorerst wegen der Nähe zur jetzigen Wahl. Und dann wird sich zeigen, was in der nächsten Legislatur weiter passiert.
Zur Bundestagswahl kommen ja auch Beobachter der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch nach Deutschland. Wir kommen in sehr viele Länder, um die Wahlen zu beobachten. Jetzt, da wird überprüft, ob alles erstmal mit rechten Dingen zugeht. Aber auch die Wähler selbst können ja Einspruch einlegen gegen den Ablauf einer Bundestagswahl. Die landen dann bei Ihnen im Ausschuss. Was sind das für Einsprüche, die da kommen normalerweise? Worum geht's da?
Tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir hatten ja 2021 erhebliche Probleme bei der Bundestagswahl und ihrer Durchführung in Berlin. Und der Wahlprüfungsausschuss, der so ein kleiner, feiner Ausschuss ist, der ist ja noch mal kleiner als der Geschäftsordnungsausschuss, sah sich dann konfrontiert mit über 2000 Einsprüchen, die zu einer ganz großen Anzahl aus Berlin tatsächlich kamen. Um es einzuordnen, normalerweise haben wir 200 Einsprüche aus dem ganzen Bundesgebiet. Und diesmal kamen allein 1900 aus Berlin und der Rest sozusagen aus dem restlichen Bundesgebiet. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese Einsprüche zunächst mal zu sichten. Da gibt es einfache Kriterien. Ein Einspruch muss immer schriftlich sein. Es gibt eine Frist von 2 Monaten nach dem Wahltag. Bis dahin muss der Einspruch da sein. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Einer fühlte sich behindert in seiner geheimen Wahl, weil er fand, man hätte ihm über die Schulter schauen können. Mhm. Der zweite, und das kam sehr häufig vor 2021, hat bemängelt zum Beispiel zu wenig Wahlurnen, die falschen Wahlzettel. Ja, mhm. Oder nicht funktionierende Stifte, sowas passiert mhm. auch. Oder zu lange Wartezeiten, was ein sehr ernstes Problem ist, ehrlicherweise, wenn es einfach zu lang dauert, bis man überhaupt zum Wählen kommt. Also wir hatten 2021 wirklich alles, was sich das Wählerherz vorstellen kann an Problemen.
Wie geht man damit um? Kann man das noch aufarbeiten, wenn Sie sagen, da wurde über die Schulter geguckt, eventuell ist der Vorwurf bei der Stimmabgabe? Genau. Wie geht man damit um konkret?
Also manche Dinge muss man tatsächlich zunächst auf Plausibilität prüfen, ehrlicherweise. Also wenn sozusagen versucht wird, da den Wahlvorstehern irgendwie Manipulation zu unterstellen, so gehen wir dem natürlich nach. Solche Fälle haben sich in den meisten Fällen tatsächlich als Falschbehauptung herausgestellt. Mhm. Was natürlich sehr ernste Vorgänge waren, insbesondere hier in Berlin, waren die Frage der langen Wartezeiten, der zum Teil auch vorübergehenden Schließung von Wahllokalen, weil zu wenig Stimmzettel da waren oder auch die falschen. Und man dann sozusagen erst rumtelefoniert hat, um die richtigen Stimmzettel zu bekommen für die Wählerinnen und Wähler vor Ort. Also das haben wir natürlich sehr ernst genommen. Das heißt, sobald wir solche Einsprüche sehen, nehmen wir Rücksprache mit der Landeswahlleitung, in dem Fall hier in Berlin, und dann tatsächlich mit einzelnen Wahlvorständen auch. Ja, sichten Protokolle aus diesen Wahllokalen, versuchen herauszufinden, sind diese Fehler festgehalten worden, ja, nein. Mhm. Und es war für den Wahlprüfungsausschuss diesmal wirklich ich möchte fast sagen Fieselarbeit, ehrlicherweise, weil es so viel war.
Ist das alles abgearbeitet eigentlich
inzwischen? Das ist alles abgearbeitet.
Nach 3 Jahren?
Ja.
Wie lange hat
es
gedauert?
Es ist alles abgearbeitet. 1,5 Jahre allein für uns. Mhm. Also es war ein unglaublich langes Verfahren, sehr intensiv, auch für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich für das Ausschusssekretariat. Wir haben dann auch mal zu dem Mittel gegriffen, das der Wahlprüfungsausschuss eigentlich sonst nicht bemüht. Wir haben eine sogenannte mündliche Verhandlung abgehalten. Das ist tatsächlich gerichtsähnlich und haben uns die Landeswahlleitung eingeladen, einzelne Wahlvorstände eingeladen und dann befragt. Und wirklich befragt nach einzelnen Wahllokalen und was ist dort vorgefallen. Ja, weil die Schilderungen teilweise so detailliert waren, dass wir davon ausgehen mussten, dass sie der Wahrheit entsprechen.
Mhm. Ja, genau. Jetzt haben Sie viele Probleme angesprochen, die vorrangig in Berlin stattgefunden haben bei der letzten Wahl 2021. Da hatte man aber 4 Jahre Vorbereitungszeit. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Zeit, wie es aussieht. Die Bundeswahlleiterin war deswegen auch bei Ihnen im Ausschuss in einer Sondersitzung am 12. November. Wie ist der aktuelle Stand bei den Vorbereitungen? Läuft das alles? Klappt das alles?
Also mein Eindruck ist sehr stark, es läuft gut. Denn es hat sich ja jetzt doch angekündigt, dass was passiert. Und in den Bundesländern ist relativ frühzeitig sind die Vorbereitungen schon angelaufen. Ohne bereits den konkreten Wahltermin zu kennen, kann man ja Dinge vorbereiten. Mhm. Das heißt, man kann sich um die Wahllokale kümmern. Man kann sich darum kümmern, dass potenzielle Wahlhelfer vielleicht schon mal kontaktiert werden, damit sie wissen, wann sie dran sind. Also man kann letztlich im Background das Verfahren schon hochlaufen lassen. Ich mache mir da ehrlicherweise keine Sorgen, dass wir ähnliche Zustände wie in Berlin noch mal erleben, weil wir ja auch 2021 diese Vorfälle ausschließlich in Berlin hatten. Also es gab zu keinem Zeitpunkt vergleichbare Probleme in anderen Bundesländern und die Wahlen davor ja übrigens auch nicht. Also ich will da wirklich zur Beruhigung beitragen. Unsere Behörden haben das super im Griff.
Aber die Bundeswahlleiterin hat ja trotzdem kritisiert die Kürze der Zeit. Also die Listenkandidaten müssen aufgestellt werden, da müssen Parteitage abgehalten werden, bis zuletzt zu dieser Posse, dass es möglicherweise zu wenig Papier gibt, um die Wahlzettel zu drucken. Ist das alles ausgeräumt?
Also ich will es jetzt mal ganz liebevoll sagen. Ich weiß nicht, ob das besonders hilfreich war, dieser Einwurf der Bundeswahlleiterin. Denn Fakt ist, dass die Möglichkeit der vorgezogenen Neuwahlen gibt's und die Fristen gibt's. Mhm. Und dann muss ich auch tatsächlich in Zeiten von Digitalisierung und Ähnlichem schon davon ausgehen können, dass die deutschen Behörden das hinbekommen. Sie hat das dann auch bei uns im Ausschuss sehr deutlich relativiert, möchte ich sagen. Das war ja dann eine öffentliche Sitzung. Und hat mitgeteilt, sie habe sich mit den Landeswahlleitern bereits ausgetauscht und sie habe deutliche Signale erhalten, dass man eigentlich schon mitten in den Vorbereitungen sei und es gut läuft. Und die deutsche Papierindustrie hat ja auch sichergestellt, dass Papier da ist.
Gut. Jetzt ist die Zeit trotzdem knapp. Das ist alles sehr sportlich, auch wenn man es ein bisschen hinten rausgeschoben hat nochmal. Rechnen Sie denn aufgrund dieser Kürze der Zeit diesmal vielleicht auch nochmal mit mehr Einsprüchen, wenn es letztes Mal über 2000 waren, 1900 allein aus Berlin? Rechnen Sie damit, dass es mehr wird diesmal?
Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Nein, ich denke nicht. Die Fristen sind ja jetzt mittlerweile alle klar. Jeder weiß, wann er seine Kandidaten benennen muss. Ich bin eher ehrlicherweise gespannt, wie sich es auswirkt auf die Briefwahlquote zum Beispiel. Das ist etwas, was mich sehr interessieren würde. Wir haben ja diesmal nur eine Frist von 2 Wochen. Für die Briefwahl. Also bringt es die Wählerinnen und Wähler dazu, wieder stärker tatsächlich im Wahllokal zu wählen, weil sie sagen, na ja, dann gehe ich halt direkt hin, bevor ich jetzt hier vielleicht das Risiko eingehe, dass irgendwas zu spät kommt, was übrigens auch nicht passieren kann, ehrlicherweise, innerhalb der gesetzten Fristen. Das ist für mich eher spannend. Ich glaube tatsächlich nicht, dass diese verkürzte Zeit zu mehr Einspruch
führen wird. Wie lange ist die Frist sonst bei Briefwahlen?
6 Wochen. Und diesmal sind es 2. Natürlich, das ist ganz klar, wenn Sie... liegt in der Natur der Sache, wenn Sie was vorziehen, ist alles deutlich sportlicher und deutlich verkürzt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen.
Ihr Ausschuss ist für Wahlprüfung zuständig, aber auch, habe ich eingangs gesagt, für Geschäftsordnung des Bundestages und die Immunität bzw. auch die Aufhebung der Immunität bei Abgeordneten, wenn es zum Beispiel um laufende Strafverfahren geht. Wie fällt da Ihr Fazit in dieser Wahlperiode aus?
Wir waren ganz gut beschäftigt, wenn ich das sagen darf. Also wir hatten schon zahlreiche Befassungen mit Immunitätsverfahren, die auch zum Teil sehr beanspruchend auch für uns waren. Ich sag's ganz klar, wenn hier im Deutschen Bundestag Hausdurchsuchungen stattfinden müssen, den Fall gab es in der letzten Legislatur, gab ihn jetzt wieder, wenn sowas im unmittelbaren Umfeld, sozusagen im höchsten Haus dieser Republik passiert, glaube ich, geht das an keinem spurlos vorüber, auch nicht an uns, die wir darüber entscheiden müssen. Also wir hatten einige auch für uns sehr herausfordernde Verfahren, über die ich im Detail hier natürlich nicht sprechen darf, aber die uns alle nicht nur juristisch, sondern wirklich auch persönlich ein Stück weit gefordert haben.
Mehr als in der vorausgegangenen Legislaturperiode?
Von der Tragweite her ja, tatsächlich.
Auch von der Anzahl?
Da überfragen Sie mich jetzt tatsächlich. Wir haben es bis jetzt noch nicht erhoben. Machen wir eigentlich dann immer zu Ende der Legislatur, weil es manchmal oft schneller... Man wähnt sich dann oft in Sicherheit und plötzlich purzeln dann 3 Fälle gleichzeitig rein. Also da würde ich gerne abwarten, bis wir tatsächlich am Ende dieser verkürzten Legislatur sind. Aber es waren durchaus Fälle, die anspruchsvoll waren, auch für meine Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber auch sagen, dass wir in diesem Ausschuss parteiübergreifend wirklich sehr darum bemüht sind, dass das alles komplett objektiv rein nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geht und sich da keiner dazu hinreißen lässt, mal irgendwelchen persönlichen Vorlieben vielleicht anzuhängen, sondern wir sind dazu da, zu überprüfen, geht das alles mit rechten Dingen zu, ist der Sachvortrag ausreichend, ist die Arbeit des Parlaments gefährdet, ja, nein, und zwar ohne Ansehen der Person und erst recht ohne Ansehen der Fraktion, die es betrifft.
Sagt Daniela Ludwig, die Vorsitzende des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Ich danke. Dankeschön.
Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.